Willkommen beim Head Beyond Podcast. Hier gibt es jede Woche ein neues Gespräch mit Menschen und Persönlichkeiten aus der Sportwelt. Es geht dabei vor allem um die Dinge und Themen, die man nicht in Ergebnislisten ablesen kann, die den Sport aber besonders machen. Also alle Gedanken, die dazu gehören, die Selbstzweifel, den Umgang mit Druck, mit Rückschlägen, die Comebacks und die Frage, was man daraus fürs eigene Leben lernen kann. Diese Woche geht's zurück in den Hochleistungssport und zwar habe ich mich mit dem deutschen Marathonläufer Henrik Pfeiffer unterhalten. Natürlich ist Henrik jetzt nicht irgendein deutscher Marathonläufer, sondern einer der besten, die wir haben. Er war für Deutschland bei den Olympischen Spielen am Start, er hat Medaillen bei internationalen Meisterschaften gewonnen, zweimal den Köln-Marathon für sich entschieden, den Hannover-Marathon gewonnen, eine Bestzeit von 2 Stunden 6 zu stehen und. Aber das, was ihn eigentlich fast noch mehr auszeichnet als so seine sportliche Leistungsfähigkeit, ist die Tatsache, dass Henrik ein Kerl ist, der den Finger in die Wunde legt, wenn es Missstände gibt. Und zwar im Leistungssportsystem, vor allem natürlich in der Leichtathletik. Ich persönlich verfolge ihn richtig, richtig gerne, um mitzubekommen, welche Positionen er vertritt, aber auch um zu beobachten, wie er den Leistungssport lebt und versucht zu transportieren, wie er Menschen motiviert, inspiriert und mitnimmt. Und das nicht nur alleine, sondern auch zusammen mit seiner Ehefrau Esther. Im Podcast ging es mir darum, ihn so ein bisschen kennenzulernen und auch rauszufinden, aus was für einem Holz er eigentlich geschnitzt ist. Es hat richtig Spaß gemacht, sich mit ihm zu unterhalten, weil Henrik ganz offensichtlich nicht einfach nur Kilometer um Kilometer um Kilometer abspult, sondern auch noch richtig was in der Birne hat. Bevor es gleich losgeht mit dem Interview, noch der kleine Hinweis, dass diese Episode präsentiert wird von Ministry. Und zwar würde ich euch gerne ein spezielles Produkt ans Herz legen und das ist ganz, ganz neu. Es geht um den Pre-Sleep Drink. Sinn und Zweck des Pre-Sleep Drinks ist letztendlich eine Verbesserung der Schlafqualität und dadurch auch eine Unterstützung der vielleicht allerwichtigsten Regenerationsmaßnahme, die die Natur uns geschenkt hat, dem Schlaf. Wodurch kann der Drink da jetzt eine Unterstützung sein? Einerseits soll er die Einschlafzeit verkürzen, andererseits die Tiefschlafphasen verlängern und dadurch dann die nächtliche Regeneration verbessern. Das wirkt sich dann aufs gesamte Wohlbefinden aus. Also das geht beim Gehirn los, geht weiter beim Hormonsystem und letztendlich auch der Muskulatur. Wie immer bei Ministry ist natürlich auch beim Pre-Sleep Drink Verlass darauf, dass auf alle künstlichen Aromen und Süßstoffe verzichtet wird und nur natürliche Inhaltsstoffe verwendet werden. Logischerweise geht es dabei nicht um ein Schlafmittel oder sonst irgendwas, sondern um eine natürliche Unterstützung der Schlaffunktion. Besonders hilfreich ist die Anwendung in sehr, sehr stressigen Phasen, also sei es durchs Training, Beruf, Alltag, was alles so los ist im Leben. Intensive Trainingsblöcke, abendlichem Training, Wettkämpfe, dann wenn das System richtig hochgefahren ist oder auch wenn man viel unterwegs ist auf Reisen und dann beim Schlafen in ungewohnter Umgebung eher dazu neigt, Probleme oder Schwierigkeiten zu haben. Gerade das letzte Beispiel ist etwas, wovon ich ein Liedchen singen kann und ich kann mir vorstellen, dass es da noch ganz, ganz viele andere gibt, die genau in so einem Fall sehr davon profitieren würden, so etwas wie den Pre-Sleep Drink zur Hand zu haben. Wenn euch die genaue Zusammensetzung und die unterstützenden Inhaltsstoffe interessieren, findet ihr das alles fein säuberlich aufgeführt auf der Website von Ministry. Den Link gibt's in den Shownotes und das Allerbeste, wenn ihr bisher noch nie bei Ministry bestellt habt und das mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr euch den Warenkorb vollpacken und dann bei eurer Erstbestellung 15% sparen. Der Code lautet HeadBeyond15. HeadBeyond, alles groß, alles zusammengeschrieben, 15 als Zahl, findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Der Code läuft bis zum 31.05.2026. Und damit genug der warmen Worte. Jetzt geht's los mit dem Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Hier kommt das Interview mit Henrik Pfeiffer. Du bist
Ja, fast so ein bisschen im Terminstress, ne? Also wir nehmen jetzt auf und du hast gleich dann als Anschlusstermin direkt die nächste Aufnahme. Ist das richtig?
Das ist richtig, ja.
Ist das was dir Spaß macht oder ist es für dich so, wo du sagst, boah, ist echt irgendwie, das ist der Teil, den man Arbeit nennt, daran Profi zu sein. Wie ist das bei dir?
Nee, ganz im Gegenteil. Also ich mache das schon gerne. Ne? Ich bin selber ja auch Journalistikstudent und dementsprechend ja auch interessiert an Medienformaten und ich begreife das schon als Teil auch meiner Identität als Sportler, dass man eben auch präsent ist und Position bezieht oder einfach auch Sichtbarkeit erzeugt und drüber spricht, über das, was man tut. Weil nur dann kann man irgendwie auch wahrgenommen werden und vielleicht auch ja, im besten Fall Leute inspirieren, ne? Oder vielleicht einfach auch eine Diskussionslage bilden für, Grundlage bilden für Leute. Und deswegen ist das ein ganz wichtiger Teil, den sowohl ich als auch meine Ehefrau Esther machen und wo wir uns auch immer viel Zeit für nehmen. Wir haben ja selber ein eigenes Medium-Podcast, was wir rausbringen. Dass jetzt tatsächlich nochmal zwei an einem Abend sind, das ist jetzt nicht der Normalfall. Das ist tatsächlich auch dem geschuldet, dass wir in der Off-Season tendenziell dann eben ein bisschen mehr Termine annehmen, als wir es normalerweise können, einfach, weil das Training dann eben ein bisschen runtergeht, weil meistens dann ja auch ein wichtiger großer Wettkampf gerade zurückliegt und vergangen ist und dann natürlich auch mehr zu erzählen ist. Und deswegen habe ich jetzt zwar weniger Training dafür, aber drumherum den einen oder anderen Termin mehr.
Was würdest du sagen, gehört da noch zur Identität von dir dazu? Also wenn du sagst, so diese Öffentlichkeitsarbeit, weit gefasster Begriff, aber das ist ein Teil der Identität. Was ist,
Ja, also
macht die
die
noch aus?
Öffentlichkeitsarbeit ist im Grunde ja nur Ausdruck der Identität und der Werte, für die man stehen will als Sportler da. Ich finde schon, dass man sich, egal welche Sportart man macht, ab einem gewissen Level auch damit beschäftigen sollte, dass man eben nicht nur irgendeine gute Leistung erbringt und dann wieder in der Versenkung verschwindet, sondern dass man ja irgendwas auch transportieren möchte damit. Und da habe ich mir schon viel Gedanken immer zu gemacht. Und ich finde, die Sachen, die ich jetzt erlebe als Sportler im Profibereich, ne, die sind natürlich auch mit viel Effort und Investment verbunden, aber man erlebt natürlich auch ganz andere Sachen als viele andere in ihrem eigenen Leben. Und dementsprechend ist es schon wichtig, solche Sachen und Erlebnisse eben auch rüberzubringen, zu transportieren. Und es können ja auch Misserfolge sein, ne, die man einfährt, aber dann einfach den Leuten auch einen Mehrwert zu bieten, entweder wie man was erreicht, was am Ende klappt, oder auch wie man vielleicht vermeidet, in Zukunft einen Misserfolg, der mir jetzt passiert ist, dann zu vermeiden. Gott sei Dank hatte ich in letzter Zeit jetzt eher die erfolgreiche Seite des Sports kennengelernt und da macht es natürlich dann noch mal mehr Spaß, drüber zu reden. Aber ich finde, ne, die Daseinsberechtigung für einen Sportler, die ist nicht nur schnell zu sein, gut zu sein oder Leistung zu erbringen, sondern die hat ja auch irgendwie eine Vorbildfunktion im besten Fall. Und
Absolut.
der gerecht zu werden, finde ich, da gehört eben dazu, dass man eben auch eine Sichtbarkeit hat. Und dementsprechend stecke ich eben auch viel Energie da rein, Social Media, Podcast, ne, und Medienarbeit ist dann eben ein Teil dessen, wie man das eben auch kommunizieren kann.
Und für welche Werte möchtest du dann stehen oder welche Werte sind dir wichtig, die zu transportieren?
Also ich komme ja ursprünglich aus dem Mannschaftssport, im Fußball, habe aber dann trotzdem relativ früh den Sprung in eine Einzelsportart, Marathonlaufen oder Ausdauersport, erstmal Marathon war es ja nicht direkt, dann auch gefunden, weil mich immer fasziniert hat, dass in unserer Sportart es eine sehr ehrliche Sportart ist, ne? Wenn man jetzt vielleicht eine Dopingproblematik mal wegfallen lässt, ist es eine sehr ehrliche Sportart. Wenn ich arbeite für etwas, dann sehe ich Resultate, ne? Kann damit vorankommen. Und dieses Arbeiten, strukturiert auf was hinarbeiten, ist eine Sache, die mich immer schon an diesem Sport fasziniert hat und die mich bis heute auch antreibt, ne, dass ich sehe, wenn ich mir jetzt wie ich mal was vornehme, ne, wie ich meine Energie und meine Leidenschaft da reinstecke, dass man dann eben auch sieht, da kommt was bei rum, was einen erfüllt. Wofür ich aber auf jeden Fall stehen will, ist, dass man dieses Ganze nicht nur erreicht, sondern eben auch gesund erreicht. Gerade in diesen extremen Ausdauersportarten, da gibt es ja auch andere Beispiele, ne, dass man da eben auf Abwege gerät. Und für mich ist es eben sehr wichtig, dass immer die Gesundheit an oberster Stelle steht. Ne? Natürlich ist es oft super anstrengend und ja, ne, man hat auch nicht jeden Tag irgendwie Lust auf das Ganze. Aber mir ist eben wichtig, dass ich vorlebe, auch im Profibereich, dass mir der Sport auch jetzt immer noch mehr gibt, als ich in ihn investiere. Und das finde ich schon eine sehr wichtige Message, die man eben auch rüberbringen soll. Weil wenn ich jetzt vorlebe, ich reibe mich hier komplett für was auf, hab gar keinen Spaß mehr dran, ne, jag vielleicht irgendwelchen Geldschein hinterher, habe aber eigentlich gar keine Lust mehr dazu, dann fände ich das schwierig, da irgendwie von einer Vorbildfunktion zu sprechen. Und deswegen versuche ich eben gemeinsam mit Esther das eben auch zu verkörpern, dass man eben immer noch auch auf Profiniveau unterm Strich, nicht an jedem Tag, aber unterm Strich Spaß an der Sache hat. Und das rüberzubringen, ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Anliegen, ne? Dass eben Leute sagen, boah, ich habe mir das immer angeguckt, habe das ein bisschen verfolgt und habe wegen euch zum Beispiel angefangen, entweder mit dem Laufen oder vielleicht hab mir das erste Mal einen Marathon als Ziel gesetzt. weil der Spaß rüberkommen soll. Ne? Wenn man immer nur Qual und Ärger vorlebt, ne, dann wäre das natürlich der falsche Weg. Mhm. Und das ist eine ganz wichtige Motivation.
Ja, ganz spannend, was du gerade sagst mit dem Thema, unterm Strich sollte es immer noch mehr Spaß machen, aber es geht auch nicht darum, jeden Tag Spaß zu haben oder nur Spaß zu haben. Da habe ich letztens noch mit jemandem drüber gesprochen, der auch so das für sich so ein bisschen abgegrenzt hat. Der hat gesagt, für ihn geht es eigentlich überhaupt nicht darum, immer nur Spaß zu haben, sondern Freude daran zu haben, an dem, was er macht. Mhm. Und das fand ich irgendwie einen ganz spannenden Unterschied. Er meinte, auch alles, was mit Scheitern zu tun hat, kann einem Freude bereiten, wenn man versucht, damit umzugehen oder die Herausforderungen darin erkennt. Und das fand ich auch eine ganz spannende Perspektive.
Kannst du damit schon was sehr anpacken? Richtig. Ne? Finde ich auch eine schöne Abgrenzung zwischen Spaß und Freude, weil die Freude kann eigentlich erst eintreten, wenn man manchmal auch keinen Spaß gehabt hat. Und ein Marathon in 206, den läufst du nicht, wenn du jeden Tag wirklich Freude an allem hast, sondern du musst halt manchmal auch einfach durch Phasen durchgehen, die halt auch einfach schwierig sind. Also eine Marathonvorbereitung auf dem Niveau, das sind halt schon 12 bis 14 Wochen, wo man nicht mehr viel am gesellschaftlichen Leben teilhat. Also da muss man wirklich komplett all in gehen. Man trifft kaum noch Freunde, man isoliert sich, um nicht krank zu werden. Man muss sich einfach ausruhen, weil man sonst eben das auch körperlich nicht durchhalten würde. Und da ist es dann eben nicht immer Spaß, ne? Wenn es dann die 13. Einheit der Woche ist, wenn es dann der 210. Kilometer in der Woche ist, ne? Das ist dann eben schon ein Weg, den man da hinter sich bringen muss. Aber die volle Freude und diese Erfüllung, wenn das dann aufgeht, das Ganze, und man dann tatsächlich diesen Marathon in Bestzeit rennt, dann hat man eben diese erfüllende Freude an dem Ganzen. Und das bedeutet natürlich nicht, dass jeder Tag spaßig dahin ist, aber das finde ich eben wichtig so, ne? Das ist ja auch eine super Sache, die man sich fürs normale eigene Leben mitnehmen kann. Die richtig großen Sachen, die einen voll erfüllen, die sind immer damit verbunden, dass man auch mal durch eine schwierige Phase geht. Und das kann man natürlich im Sport perfekt vorleben, gerade jetzt im Marathonlaufen, wo Woche um Woche alles aufeinander aufbaut. Und wenn man da eben mal ein paar Wochen schleifen lässt, dass man das natürlich auch direkt um die Ohren gehauen bekommt. Und dementsprechend bietet sich der Marathon da eben auch so an. Ne? Und das ist eben auch eine Sache, die wir erzählen wollen.
Du meintest auch gerade, dass es so bei dir aktuell so ist, dass der Profisport dir mehr gibt, als du reinsteckst. Und jetzt hast du ja gerade schon so ein bisschen das Investment beschrieben, ne? Also wochenlang darauf zu verzichten, soziale Kontakte pflegen zu können, Familie, Freunde zu sehen. Also der Verzicht zum Beispiel auf Zeit mit Menschen, die man gerne hat, ist ja ein Invest, was du eingehst und was du gerne eingehst. Und was würdest du sagen, wodurch bekommst du das dann zurück, dass du sagen kannst, der Profisport gibt dir mehr, als du an der Stelle reinsteckst?
Also einmal, dass ich eben auch bestimmte Erfolge einfahre. Also das ist schon auch einer meiner Hauptantriebe, ne, dass ich sage, mein Motiv ist ein Leistungsmotiv. Es gibt ja auch andere Motive. Man kann sich fit halten wollen, einfach, ne, gesund mit Freunden irgendwie draußen unterwegs sein. Mein Motiv ist schon relativ klar ein leistungsorientiertes Motiv. Und das ist natürlich ein tolles Gefühl, wenn es einem gelingt, dann so ein Riesenprojekt, ne, Marathon sehe ich schon wie ein Projekt, wie ein Pitch, den man lange vorbereitet, wenn der dann eben gelingt. Und wenn das dann eintritt, diese Situation, und man zurückblickt und sagt, ich habe jetzt hier wirklich mal 3 Monate voll investiert in irgendwas, es hat dann sich richtig ausgezahlt und ich habe da jetzt diesen Erfolg, ist das eine große Triebfeder, aber natürlich nicht die einzige. So, es ist natürlich die Möglichkeit, viel rumzukommen auf der Welt. Das ist auch eine Sache, die mich reizt. Es ist das Schöne auch tatsächlich an unserer Sportart, dass da kaum jemand landet, zumindest jetzt hier in Deutschland, der oben ankommt, der das macht, weil er von vornherein irgendwie eine Karriere angestrebt hat, mit der er Geld verdienen wollte. Die meisten von uns haben die Leichtathletik als Hobby, als Jugendlicher betrieben und sind da reingewachsen und irgendwann hat man ein Level erreicht, wo man sagte, vielleicht kann ich jetzt ja sogar Profi werden, und dann war man auf einmal drin. Ist vielleicht im Fußball was anderes, ne? Da kann ich mir schon vorstellen, dass manche auch sagen, ich will die große Fußballerkarriere machen und gehen das auch so gezielt schon mit 13, 14 Jahren an. Das ist bei uns sehr selten, wenn überhaupt das existiert. Also allein bei mir siehst du das schon daran, ich habe ja noch mein erstes Semester Regelstudienzeit studiert. Ich habe ein Studium gewählt als Journalist, wo ein Volontariat Teil des Studiums ist, was mir jetzt natürlich voll auf die Füße fällt, weil de facto ich ein Volontariat natürlich jetzt nicht mehr absolvieren kann, während die Karriere so läuft, wie sie gerade läuft. Das heißt, ich bin 33, ne, und bin immer noch eingeschrieben, weil ich dieses Volontariat habe. So, das zeigt ja eben, ich habe so eine Karriere nicht geplant, ich bin da irgendwann reingewachsen und habe mich natürlich dann dafür entschieden, dieses Hobby zum Beruf zu machen. Und darauf will ich natürlich hinaus, ne? Also wenn es dir vergönnt ist, ein Hobby, für das du intrinsisch motiviert bist, zum Beruf zu machen, ist das natürlich extrem erfüllend. Und ich habe natürlich noch das große Privileg, dass jetzt meine Frau Esther das eben auch macht. Den gleichen Sport, die gleiche Disziplin und wir natürlich das gemeinsam als Ehepaar erleben. Und das ist natürlich das allerbeste Szenario, weil dadurch ist es eben nicht so, dass der eine dann einen 9-to-5-Job hat, in der Woche dann da immer zur Arbeit muss, am Wochenende dann Zeit hat und was machen will mit einem und ich derjenige bin, der dann seinen Long Run absolvieren muss und eigentlich gar keine Zeit für sie hat. Dadurch, dass wir unsere Leben sozusagen synchronisiert haben, funktioniert das perfekt. Ne? Also ich habe das Privileg, ich kann jeden Tag, an 350 Tagen im Jahr sehe ich meine Frau und verbringe fast den ganzen Tag mit ihr zusammen. Ne? Während alle anderen dann in der Regel einen Großteil des Tages irgendwo getrennt sind, weil der eine arbeitet, ne? Der andere nicht. Oder vielleicht auch. Und das ist natürlich auch eine extrem schöne Situation. Und dann ist es mittlerweile eben auch so weit gekommen, dass so viele neue Möglichkeiten sich durch diesen Sport eröffnet haben. Also ich, ne, dadurch, dass ich eben auch an Medien interessiert bin als Journalismusstudent, konnte ich jetzt mittlerweile meinen eigenen Podcast aufbauen, konnte ein eigenes Social Media aufbauen. Also genau die Arbeit, die mich eh schon fasziniert hat, dann eben mit meinem Hobby kombinieren und sozusagen jetzt alles in einer Hand haben. Und ist auch vielleicht ganz interessant für euch als Hörer, dass wir uns eigentlich gar nicht so sehr als reine Sportler begreifen, sondern wir sehen uns fast wie so ein kleines Start-up, wo natürlich Training und Leistung, diese klassische Sportlertätigkeit, den Kern des Ganzen bildet. Aber aus diesem Kern wachsen ganz viele Arme raus. Und einer dieser Arme ist dann eben auch, dass man eben einen coolen Podcast jede Woche produziert und rausbringt. Da lernt man natürlich unglaublich viel, auch fürs Leben, was dann irgendwann nach der Karriere kommt.
Ich muss mir gerade eine Frage aufschreiben, damit ich die nicht verliere, weil die würde mich nachher noch interessieren. Ich habe aber vorher noch eine Frage dazu, was du meintest mit diesem Gefühl, ne? Du hast das Leistungsmotiv und dann ist natürlich so die maximale Befriedigung davon ist, wenn du ein gutes Rennen gehabt hast. Also, dass du dir das bestätigen kannst, wofür du trainiert hast. Aber das Gefühl, was dann entsteht, kannst du sagen, wie lange das bei dir Bestand hat? Also, wie lange kannst du davon dann zehren?
Ja, das überdauert eine Karriere. Also, ich sag mal, alles, was man erreicht hat an schönen Momenten, bündelt sich und bleibt, ne, bleibt bestehen. Also ich kann mich jetzt natürlich immer noch an meine erste Olympiateilnahme erinnern und freue mich da immer noch drüber, dass das geklappt hat. Also jedes Erlebnis, was man im Sport hatte, kumuliert sich und bleibt irgendwie im Hinterkopf, dass man das eben hatte. So, ne, ich glaube, schwierig würde es halt irgendwie werden, wenn man jetzt über mehrere Jahre hinweg so eine fürchterliche Durchstrecke im Sport hat und dann immer nur einen Misserfolg nach dem nächsten hat, eine Verletzung nach der nächsten, ne, das wird dann irgendwann schon an die Substanz gehen. Aber dadurch, dass wir das eben relativ gut so auch managen, ne, mit Erholung, Regeneration, hatten wir eigentlich noch nicht so richtig die Situation, dass wir so eine große Durchstrecke hatten, sondern, und das ist auch wichtig, finde ich, dafür, für diese Frage, wir haben aber auch bewusst darauf geachtet, dass wir uns in unseren Zielen nicht verlieren. Ne, also bestes Beispiel, du hast Olympia jetzt als großes Karriereziel. In meinem Fall habe ich es dann in Tokio 2021 erreicht. So, und dann könnte ich natürlich sagen, ich setze mir jetzt das gleiche Ziel nochmal. Ich möchte unbedingt nach Paris zu Olympia und ich möchte dann natürlich auch nach Los Angeles zu Olympia. Ist natürlich auch der Fall, aber ich habe trotzdem immer andere Impulse gesetzt, indem ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich das Olympia-Ziel erreicht, jetzt brauche ich was anderes, für das ich auch wieder voll brenne. Dafür stehe ich jeden Tag auf, habe mir dann zum Beispiel die etwas größeren Marathons gesucht. Frankfurt war dann so ein Zwischenschritt für mich, so, ne? Nicht die ganz große Bühne, aber schon eine größere Bühne als Köln oder Düsseldorf, ne? die ich dann in den Jahren davor teilweise gewonnen habe. Und ne, habe mich da verwirklicht, habe dann bei der Europameisterschaft versucht, die Medaille zu machen mit der Mannschaft, hat geklappt. Und dann bin ich irgendwann auf die Major-Marathons gegangen. In der Phase der Karriere stecke ich ja jetzt immer noch. Und versuche eben auch immer frische Reize zu setzen. So habe zum Beispiel meinen Ausflug in Trailrun gemacht. Versuche auch mal wirklich einen Exoten zu machen. Also bin in Singapur gelaufen, in Bogota gelaufen, weil sich die Möglichkeit geboten hat. Also ich versuche immer frische Impulse mir zu nehmen. Und das eben auch ist auch ein Teil dessen, was ich vorleben will. Ne? Also wenn jemand immer sagt, oh, jetzt muss ich die nächsten 10 Sekunden auf meine Bestzeit machen, dann wieder 10 Sekunden. Das ist auf Dauer nicht komplett erfüllend. Ich finde, man muss immer frisch bleiben und sich dynamische Ziele setzen. Und das ist sowohl Esther als auch mir eigentlich mal jetzt in den letzten Jahren ganz gut gelungen, dass ich immer einen Grund habe und weiß, dafür stehe ich auf. Und ne, natürlich wollen wir beide jetzt auch nach L.A. Als Ganzes. Aber wenn ich weiß, ich mache jetzt hier vielleicht im Herbst meinen 6. Major-Marathon und habe diese Serie komplettiert, das sind immer so neue, coole Aufgaben, die ich mir dann eben selber setze. Und das hat mich bis heute bei der Stange gehalten, dass ich sage, ich habe immer noch genauso Lust wie ganz am Anfang der Karriere.
Wann und woran merkst du, dass so ein Ziel quasi das erfüllt, was du gerade beschrieben hast für dich?
weil das einfach in meinem Hinterkopf irgendwann präsent ist. Ne? Also ich mache mir so Gedanken. Es gab das beste Beispiel, dieses Trailrunning-Ding, was ja jetzt schon ein bisschen sehr auf Abwägen vielleicht ist für einige, die außenstehend sind. Aber ich habe immer gedacht, boah, ich fände es schon mal spannend zu wissen, wie ich mich schlagen würde, ne, in der Form, die ich dann auch, wie ich habe im Marathontraining, gegen die Trailrunner, weil ich eben die These aufgestellt habe, auf flacher Strecke im Marathon müsste ich eigentlich auch den absoluten Top-Leuten überlegen sein da. Und ich konnte mir selber eben nicht genau vorstellen, was für einen Einfluss dann eben dieses Gelände hat, wenn man zum Beispiel überhaupt keine Backup-Technik hat, ne, bergauf auch nicht gewohnt ist, und habe mir deswegen das als Challenge gesetzt und einfach gesagt, ich bereite mich gut auf den Marathon vor, habe aber eigentlich zu viel Zeit in dieser Vorbereitung. Also ich hatte 16 Wochen in dem Fall bis zum Marathon, was eigentlich ein bisschen zu viel ist. Ne? Ich habe nämlich auch in der Vergangenheit schon mal die Erfahrung gemacht, bei 16 Wochen hat man das Risiko, schon bei 13, 14 seinen Höhepunkt zu haben. Und wenn der Marathon ist, eigentlich schon wieder auf dem absteigenden Ast zu sein, habe mir deswegen die Challenge gesetzt, bei Hälfte der Vorbereitung dann diesen Ausritt zu machen mit einer guten Form in den Trailrun, das einfach mal zu probieren und dann einfach weiterzumachen mit den restlichen Wochen bis zum Marathon, sodass ich eben dieses Problem da gelöst habe und gleichzeitig eben meine Abenteuerlust befriedigen konnte. Ne? Und das habe ich dann eben gemacht und bin dann eben in die Schweiz gefahren, in so ein Golden Trail Serie Event, wo dann wirklich auch die Besten stehen im Trailrun. Und habe mich überhaupt null darauf vorbereitet. Ich hatte natürlich eine gute Form, einfach durchs Marathontraining, und hatte keine Chance. So, und habe komplett verloren gegen die, aber hatte so viel Spaß wie schon lange nicht mehr gehabt, weil ich einfach gesehen habe, okay, den Anteil hat eben die Technik im Trailrunning. Und ja, es war einfach ein toller Ausritt, der mich dann eben auch im Kopf wieder frisch gemacht hat. Die letzten 6, 7 Wochen, die dann noch anstanden, bis in dem Fall Berlin-Marathon, liefen dann wieder gut. Und ich habe einen Top-Berlin-Marathon abgeliefert und war einfach frisch im Kopf. Und ich hätte mir schon vorstellen können, bei 16 Wochen monotoner Marathonvorbereitung am Stück wäre ich in Berlin nicht so gut gewesen.
Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, ist das so ein bisschen so die Abenteuerlust oder Dinge auch ausprobieren, mal gucken, wie das so ist, und dann auch eine gute Erfahrung damit machen, also dann wieder so den Spaßfaktor irgendwie zu erleben. Aber dann, ich würde das gerne noch irgendwie so richtig begreifen, wann ein Ziel für dich diesen Reiz wirklich hat. Also das heißt, das ist irgendwann im Hinterkopf so, du merkst, das flackert immer wieder auf, und irgendwann ist es so ein Gedanke, der ist so dauerhaft da, und dann merkst du, okay, das ist jetzt das nächste Ding, was für mich so diesen Anspruch erfüllt, im Sinne von, das ist eine Herausforderung, der möchte ich mich verschreiben, und das ist jetzt so der nächste Step in meiner Karriere. Also habe ich das
ja
richtig
exakt begriffen? Also das sind so Sachen, die hat man mal, man überfliegt was, dann bleibt man hängen und sagt, boah, finde ich interessant, dann ist man aber schon wieder weg eigentlich mit dem Gedanken, irgendwann stolpert man nochmal drüber und dann verfestigt sich dieser Gedanke, und dann irgendwann denke ich, boah, das gehe ich mal an als nächstes. Ne? Auch Wings for Life World Run, das ist ja und meine nächste Station jetzt, so ist so eine Sache. Ne? Da habe ich gesagt, es könnte ja auch mal spannend sein, einfach mal nicht einen klassischen Citylauf zu machen, sondern vielleicht einfach mal so, ne, vom Auto verfolgt zu werden, rollende Ziellinie sozusagen zu haben. Habe mich da einfach mal drauf eingelassen. Aber wichtig ist dann schon auch immer, du musst natürlich als Profisportler dann auch diese Kernwettkämpfe, die am Ende auch eben den Kern deiner Karriere bilden, dann eben auch, darfst du nicht gefährden. Also wenn ich jetzt eine Vorbereitung habe, wie jetzt auf Boston auf dem Marathon, dann hat es schon einen Grund, dass der Wings for Life World Run auch nach Boston liegt und nicht vor Boston, weil dann hätte es natürlich nicht gemacht. Man muss ja eben immer wissen, wann man eben auch solche Sachen machen kann. Aber ich habe eben die Erfahrung gemacht, man fährt besser damit, wenn man, ne, ich nenne das immer sportliche Bonbons, wenn man sich diese sportlichen Bonbons halt trotzdem aber auch dann einverleibt zum Zeitpunkt, wenn sie Sinn machen. Und von diesen Bonbons zehre ich dann eben auch. Ich zehre nicht nur davon, dass ich jetzt bei den ganz wichtigen Wettkämpfen meine Top-Erfolge einfahre, ne, oder zum Beispiel bei Olympia war, sondern ich zehre auch von dem, vielleicht auch mal dem regionalen Lauf hier in NRW, wo einen jeder kennt, wo man dann einfach ein cooles Rennen hat, was sportlich einen aber jetzt nicht komplett ans Limit bringt. Mhm. Bin ich immer gut mitgefahren. Und manchmal suche ich auch aktiv danach. Also es ist nicht immer so, dass ich zufällig über was stolpere, sondern ich schaue mir schon am Anfang des Jahres auch mal gerne den World Athletics Kalender an mit den internationalen Rennen weltweit. Und dann sehe ich mal so ein Ding, was mich halt wirklich mal fasziniert, wo ich einfach mal Lust hatte. So, ne? So ein Bogota, was wir 2024 gemacht haben auf 2600 Meter Höhe. Habe ich gesagt, wann komme ich in meinem normalen Leben jemals nach Bogota? Ich werde eingeladen. Es passt vom Zeitpunkt her rein und auch von der Belastung, die mir bevorsteht, springe ich rein in das Abenteuer. Ne? Und das habe ich mir zum Beispiel dann aktiv, sag ich mal, gescoutet, so ein Rennen. Ne, und so scout ich natürlich dann auch meine zentralen Wettkämpfe, aber die sind natürlich eher so relativ klar. Ne? Also wenn man im Winter schnell rennen will, dann kannst du nach Valencia oder Sevilla fahren, da sind die Strecken gut. Ne? Da ist eben nicht so viel Überraschungsfaktor drin. Aber ich gucke dann schon im Rest des Jahres, wo könnte mal wieder so ein Ding sein, was, von der Zeit her reinpasst bei mir, dass ich dann mit nicht mein Valencia oder Sevilla zum Beispiel gefährde, wo ich aber sage, das würde mich so erfüllen, dass ich da davon wieder auch zehre, dass ich dann wieder 6, 7, 8 Wochen am Stück wieder komplett dieses Tunnelleben habe. Und das, damit bin ich immer gut gefahren. Das ist eine Sache, die ich eben auch gern weitergeben möchte als Erfahrung.
Es ist so, wenn ich dir zuhöre, dann ist es so ein bisschen der Eindruck, als hättest du oder hättet ihr zusammen, also du und Esther, wie so einen Sweet Spot gefunden. Also von Leistungssport und so diese Ernsthaftigkeit, die man als Profi braucht und gleichzeitig aber auch diese Bonbons sich rauszupicken, wo man mal ausbricht aus diesem System, weil das System an sich auch anstrengend ist mit dem, was es einem abverlangt. Ja. Und ist es denn ein All-Time-High, auf dem du unterwegs bist? Oder welche Erfahrungen haben dich dahin gebracht? Also was hat dich auch davor schon quasi geprägt? Was hat der Leistungssport dir mitgegeben, damit du all das, was du jetzt gerade so erlebst, halt auch erleben kannst? Also das ist ja jetzt so, diese Einstellung, die du hast, ist ja nicht vom Himmel gefallen, vermute ich mal.
Nee, also das ist Schöne ist ja bei uns im Marathon so, dass der Peak nicht in den 20ern ist, sondern in den 30ern. Das ist auch ein großen Vorteil, den wir zum Beispiel gegenüber Fußballern oder auch Sprintern haben. Weil ich glaube schon, dass ein Reifeprozess im Leistungssport eigentlich so richtig erst Ende 20, Anfang 30 einsetzt. Und für viele ist dann eigentlich schon die Peakphase der körperlichen Leistungsfähigkeit überschritten. Und das im Marathon nicht so, weil da diese Zähigkeit natürlich sich so richtig auszahlt, die man sich über Jahre erarbeitet. Das heißt, man wird eigentlich mit jedem Jahr besser, mit jeder Vorbereitung, die man hinter sich gebracht hat, wird man auch besser und trifft bessere Entscheidungen. Bei mir ist es ja schon so, dass ich gerade in der Anfangsphase meiner Karriere am meisten mit Verletzungen und Ausfällen zu tun hatte. Und ich habe natürlich oft auch die ganz hässliche Seite am Anfang schon bekommen. Ne? Oder bei mir ist es oft so, dass ich immer diese extremen Emotionen bekomme. Weißt du, du läufst dein Marathondebüt und rennst halt direkt die Olympia-Quali, womit keiner gerechnet hat. Mhm. Du fährst aber trotzdem nicht zu Olympia, sondern bist verletzt und erlebst Olympia dann vom Krankenbett aus. So, da hast du halt die beiden maximalen Emotionslagen direkt mal im ersten Marathonjahr deiner Karriere mitbekommen. So, ne? Dann ziehst du dich da raus.
Ich wollte eine Zwischenfrage stellen. Das, was du jetzt gerade beschreibst, ne, ist das mehr Fluch oder mehr Segen gewesen?
Da hätte mich da gefragt, Fluch im Nachhinein dann schon eher ein Segen, ne, weil ich im Grunde schon mal weiß, wie der Wind halt in diesem Sport weht. Also ich habe das maximale Glücksgefühl gehabt und ich habe das maximale Down gehabt innerhalb weniger Monate ganz am Anfang. Ne, das prägt einen natürlich. Ne, solange du nicht dran zerbrichst, prägst dich
Inwiefern?
Auf eine gute Art.
Inwiefern?
Ja, weil du eben früh weißt, was für Extreme dir begegnen werden in den nächsten Jahren. So, ne? Man kann natürlich auch anders argumentieren und sagen, ist halt besser, wenn man sich vielleicht langsam darauf vorbereitet und dann das Ganze erlebt. Aber in meinem Fall denke ich halt, ich bin wie ich komplett ins kalte Wasser geschmissen worden und habe eben früh auch schon lernen müssen, mich aus solchen Tiefs dann auch rauszuziehen. Ne? Es ging ja dann weiter. Ich habe mich dann rausgezogen mit der Motivation Europameisterschaft im eigenen Land. 2018 war schon eine Verletzung, die ein bisschen länger gedauert hat. Und dann habe ich mich qualifiziert, auch für dieses Event. Und es ist exakt dieselbe Situation wieder eingetreten, die gleiche Verletzung. Und auch die habe ich dann wieder verpasst. So, das heißt, ich musste schon früh lernen, wirklich mit so ganz üblen Rückschlägen umzugehen. Und habe daraus aber eben auch gelernt, frühzeitig mir schon ein medizinisches Netzwerk aufzubauen. Weil in dieser Phase ist zum Beispiel dann Kontakt entstanden zu jemandem, der mir so geholfen hat beim Präparieren meiner Schuhe, dass diese Verletzung kein Thema mehr war im restlichen Laufe meiner Karriere. Oder ich konnte auch rund um diese Olympia-Quali damals, als ich dann im Krankenbett war, mir einen Job als Werkstudent besorgen, der jahrelang mich begleitet hat und der mir so viel Erfahrungswerte gegeben hat, die mir hinterher maximal geholfen haben. Ne, als ich dann wieder gesund war, konnte ich eben beruflich da schon 2, 3 Schritte schneller machen, als ich sie sonst gemacht hätte. Und das habe ich eben auch gelernt, in so Phasen der Rückschlägen mir Sachen zu suchen, die vielleicht nicht direkt auf den Sport einzahlen, aber die indirekt einen riesen Effekt haben. So, ne? Also ich habe bei der zweiten schlimmen Verletzung 2 Semester in einem gemacht, also doppeltes Pensum zur Regelstudienzeit. Und habe da natürlich dann auch wieder profitiert von, als ich dann wieder gesund war. Dann hatte ich da eben weniger Stress in der Uni und konnte dann dadurch eben besser werden. So, ne? Und das heißt, man akkumuliert seine Erfahrungen über die Jahre hinweg, im Marathon wahrscheinlich so sehr wie in wenig anderen Sportarten. Ne? Auch Fehler, die man gemacht hat, eine Vorbereitung, passieren mir halt einmal und das Training wird immer besser verfeinert. Und dementsprechend kann ich jetzt immer sehr genau auch einschätzen, was meine Form ist. Also ich weiß relativ genau, wenn jetzt vernünftige Bedingungen sind, die Strecke vernünftig ist und ich jetzt nicht irgendwie einen groben Fehler mache, was Nutrition angeht, dann weiß ich auf 15, 20 Sekunden genau, wo ich im Marathon rauskommen werde. Ne? Was natürlich, manchmal kann es natürlich schief gehen, ne? Wenn du einfach dann am Tag selber einen Fehler machst. Aber die Form einschätzen zu können, hätte ich jetzt vor 10 Jahren so nicht gekonnt. Und das heißt, man wird einfach mit jeder Vorbereitung besser und lernt eben auch immer besser dazu.
So verstehe ich auf jeden Fall Fluch und Segen, was du damit meinst. Und was motiviert dich mehr? Also ist es das quasi Vermeiden von diesem absoluten Down-Gefühl oder ist es das Erleben von dem absoluten Hochgefühl?
Ja, ich bin niemals von Misserfolgen getrieben. Es gibt ja tatsächlich auch aus sportwissenschaftlicher Sicht gibt es ja diese Typen, ne, die Erfolgsersuchenden und die Misserfolgsvermeidenden. Ist ja beides eine legitime Motivation, aber ich glaube, man fährt immer besser mit dem Suchen von Erfolgen. Und das mache ich halt auch. Ne? Also ich habe auch immer die Einstellung, wenn es schief geht, habe ich es versucht. So, ne? Ist immer besser, als wenn ich sage, ich versuche lieber ein bisschen weniger, dass ich es auch schaffe. Und diese Risikobereitschaft, die habe ich vor allem auch von meiner Frau mir abschauen können. Ne? Also Esther ist tendenziell nochmal so, dass sie noch aggressiver in so Rennen reingeht und wie ich dann den ganz großen Schuss sucht. Das ist schon eine gute Inspiration des Ganzen. Das ist auch eine Sache, die man, wenn man viel Zeit in Kenia verbringt, in Trainingslagern, auch da immer ganz gut mitbekommt, dass man lieber völlig überpaced und einfach mal schaut, ob man durchkommt, ne, als dann eben diese Sicherheitsvariante. Und ich bin jemand, der tendenziell eher schon auf Sicherheit bedacht ist, aber der eben auch gelernt hat, dass man am Ende das allerbeste Resultat stehen hat, wenn man vielleicht auch mal ein bisschen mehr versucht. Natürlich kein Harakiri, ne, das ist das passiert dann auch oft genug bei einigen, die es dann übertreiben. Aber so ein Beispiel bei mir ganz gutes ist der Houston-Marathon 2024, ne, wo ich da auch dann so einen relativ großen Sprung gemacht habe, um 1,5 Minuten auf eine tiefe 207, wo ich auch losgerannt bin im Tempo, wo ich gesagt habe, das ist schon auf 10 Kilometer jetzt 20, 30 Sekunden schneller, als ich eigentlich wollte. Und das ging dann trotzdem gut. Und am Ende stand dann diese Zeit da.
Und für was ist Esther noch eine gute Inspiration für dich? Also es ist diese Risikobereitschaft, also auch mal was zu wagen, um sich dann vielleicht auch entweder eine Klatsche abzuholen oder sich selbst zu überraschen. Für was ist Esther noch eine gute Inspiration bei dir?
Da will ich kompromisslos an eine Sache ranzugehen, sich ein Ziel zu setzen und dann auch alles dafür zu tun, dass es klappt. Ich glaube, das haben wir gegenseitig voneinander uns abschauen können. Also ne, da unterstützen wir uns halt auch gut, wenn der eine mal wirklich tief hat. Dann kommt der andere mit diesem Mindset rein. Das ist dann schon selten, dass beide wirklich ein Tief haben. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, den man dadurch hat. Und ansonsten ja auch zu zeigen, was möglich ist. Also ich bin in diese Karriere über viele Jahre hinweg reingewachsen, relativ behutsam. Und Esther ist ja jetzt jemand, die Mittelstrecklerin noch war vor 3 Jahren und innerhalb von allerkürzester Zeit jetzt in diese europäische Spitze hochgekommen ist. Und eben ja da zu sehen, wie schnell und ne, wenn man wirklich dranbleibt, wie schnell man da hochkommen kann, finde ich schon relativ einzigartig so. Ne? Hat es so auch noch nicht so oft gegeben.
Absolut, absolut. Und jetzt hast du ja auch vorhin schon erzählt, für euch ist manchmal so dieses Gefühl davon da, ihr seid so ein gemeinsames Start-up, mit dem wie ihr Profisport betreibt. Ja. Und wenn ich es richtig erinnere, dann hat ja jedes Start-up auch eine Vision für die Zukunft. Habt ihr sowas auch? Also wisst ihr, warum ihr das macht und wo ihr hin wollt mit diesem gemeinsamen Startup?
Also das eine ist natürlich, sagen wir, auf sportlicher Ebene. Wir haben dann so eine übergeordnete Vision natürlich als Ehepaar zu Olympia nach LA. Das wäre natürlich nochmal die absolute Krönung, ne? Wenn es uns beiden gelingt, als Ehepaar in derselben Disziplin dahin zu fahren. Ne? Das ist so ein Antrieb, den wir haben, auch wenn das natürlich jetzt ein mittelfristiges Ziel ist und nicht kurzfristig. Aber sag mal, das ist auf sportlicher Ebene so eine Sache. Aber das andere ist halt schon, dass es uns weiterhin gelingt, den Spaß an diesem Sport vorzuleben. Ne? Wir haben ja wirklich auch viele Störfaktoren in dem ganzen Sport drin. Das ist einmal natürlich ein großes Doping-Thema. Ne? Wir haben öfter natürlich auch Schwierigkeiten mit dem Verband und wir wollen immer die guten Seiten des Sports vorleben und eben auch den Grund, warum man sich in so ein System Leistungssport vielleicht reinstürzt und dann runtergebrochen auf den Freizeitläufer. Dann eben, warum lässt man sich überhaupt darauf ein, jetzt eine Bestzeit zu jagen oder zum ersten Mal einen Marathon zu finishen? Ne, da braucht man ja schon ein gutes Argument, warum man sich so auf so eine Herausforderung einlässt und da eben gute Gründe zu liefern, warum man das tut. Das ist, finde ich, so eine Sache, die wir transportieren wollen. Und wir wollen eben eine erfüllte Karriere haben und beide Faktoren, sportlich als auch das, tragen eben dazu bei, dass man hinterher sagen kann, wir hatten eine erfüllte Karriere. Wir können uns eben auch gut vorstellen, wenn unsere Hauptkarriere dann irgendwann mal vorbei ist, dann trotzdem eben gerade im Bereich der Motivation weiter eine Rolle zu spielen. So, ne? Egal, ob es dann im Unternehmenskontext ist, ne, bei Mitarbeitern oder eben auch gerade, ne? Also uns ist diese Verzahnung wichtig zum Freizeitsport, dass die Daseinsberechtigung eines Profis immer daran gekoppelt ist, dass der Freizeitsportler irgendwas davon haben muss. Weil ansonsten ist es dann eben nur abstrakt. So, ne? Dann klar, ne, kann es irgendwie interessant sein, dann nur die Leistungskomponente zu verfolgen, ne, wie damals ein Gladiatorenkampf oder was auch immer. Aber ich finde halt, ne, gerade auch, wenn man wie mein Fall auch Steuergelder finanziert ist, wie jetzt meine Tätigkeit als Sportsoldat, dann finde ich, würde mir es nicht reichen, nur eine Leistung zu erbringen, sondern dann muss irgendwie auch ein bisschen mehr dahinter stehen. Und das ist dann eben Leute zu motivieren, weil das, ne, dafür leisten wir uns ja auch in Spitzensport.
Also letztendlich ist so eine gewisse Form der gesellschaftlichen Verantwortung, würdest du sagen, siehst du da im Leistungssport?
Ja, also so, wenn wir jetzt schon ein Unternehmensbild sind, ne, so wie ein großes Unternehmen so ein CSR-Bereich hat, ne, also Social Responsibility, so würde ich sagen, ist das halt unser CSR-Bereich, ne, dass man eben sagt, wir sind der Leistung verpflichtet, aber wir sind auch verpflichtet, eben auch einen Mehrwert zu bieten.
Ich kenne tatsächlich ganz wenig, oder mir würden spontan ganz wenig Leistungssportlerinnen und Sportler einfallen, die genau das von sich selber auch sagen würden. Also die das so mit sich zur Aufgabe, bewusst sich selbst mit zur Aufgabe machen, zu sagen, ich bin Leistungssportler oder Leistungssportlerin und meine einzige Aufgabe ist es nicht nur bestmöglich zu performen, sondern aus diesem Privileg, was man bekommt, mehr als das zu machen. Also diese gesellschaftliche Verantwortung auch zu übernehmen. Also
ich könnte mir vorstellen, dass viele es automatisch machen und sich gar nicht vielleicht damit so sehr auseinandersetzen, aber es einfach machen. Ne? Also bei uns bedeutet das zum Beispiel, wenn wir bei ihm im Wettkampf sind, dass wir uns halt wirklich die Zeit auch nehmen für Leute, die kommen. Ne? Also weil, muss ja überlegen, wenn da jemand ist, der auf dich zugeht und dich anspricht, das ist ja schon eine gewisse Überwindung, die man da hat. Und dass man sich das auch vor Augen führt, so, ne? Dass man da, ne, wir können natürlich jetzt nicht 5 Stunden da irgendwie stehen, aber wir versuchen schon immer dem Ganzen gerecht zu werden. Ich habe lange auch versucht, jede einzelne Nachricht bei Social Media zu beantworten, bis irgendwann das Ausmaß dann ein bisschen zu groß war, dass es einfach nicht mehr machbar war. Aber wir versuchen eben, soweit wir es irgendwie können, auch dafür den einzelnen Leuten gerecht zu werden, ne? Weil wir eben auch wissen, wenn sich da jemand die Zeit nimmt und die Nachricht schreibt, dann steckt da eben was drin. Und so, das ist so ein Teil, wie man das zum Beispiel eben auch dann für sich persönlich machen kann. So, ne? Ich glaube, bei uns verstehen viele Leute, dass irgendwann es dann einfach zu viel wird, ne? Dass du dich dann aufreiben würdest, wenn du jede Nachricht beantwortest. Aber deswegen finde ich eben dieses Podcast-Medium so toll. Da kannst du jede Woche eben viele Leute auf einen Schlag erreichen und eben auch versuchen, Sachen rüberzubringen. Ne? Auch diese Arbeit ist ja nicht immer angenehm. Es kann ja auch eine Komponente haben, wie jetzt bei uns oft, ne? Mit dieser Auseinandersetzung, die wir dann eben mit unserem Verband haben, wo es ja auch darum geht, ne? Das ist ja super nervenaufreibend, ne? Da sich mit Funktionären auseinanderzusetzen, die vielleicht andere Interessen im Schilde haben, als nur den reinen Sport voranzubringen. Und wenn man da immer aneckt mit diesen Leuten, ne, dann zieht das unglaublich viel Energie. Aber da ist halt auch der Gedanke, wenn keiner nie irgendwas sagt, wenn niemand was sagt, dann wird sich nie was verändern und dann wird es für jeden Nachwuchsathleten noch mal schwieriger, da hochzukommen. Und dementsprechend gehört das zum Beispiel auch für uns dazu, ne, dass man eben auch dann mal unbequeme Wege gehen muss. Von daher deckt das alles sehr weite Bereiche ab.
Wie nehmt ihr euch da in dem Kontext selber wahr? Also die Sache ist ja, ihr setzt euch ja so für letztendlich so Grundprinzipien von einem Leistungssportsystem ein, so wie es eigentlich sein sollte. So vielleicht ein bisschen, man könnte entweder sagen, so Robin Hood-mäßig oder so Querulantentum-mäßig. Wie nehmt ihr euch da selber wahr?
Ja, also der Versuch, ne, der ist ja ganz klar und offensichtlich, ne, von gerade von Verbandsseite, dieses Querulantentum, sag ich mal, in der Öffentlichkeit zu platzieren und zu verankern bei den Leuten, ne, das ist ja natürlich immer das Tückische an dem Ganzen. Dass die Sachen, wo wir jetzt gerade ja auch mit dem Verband aneinander geraten, ja oft uns persönlich auch betreffen. Also es hat immer 2 Dimensionen. Einmal ist man persönlich selber akut in dieser Situation betroffen, wodurch es natürlich leicht ist für Funktionäre zu sagen, hier will jemand seine Extrawurst. Aber ne, es fällt uns natürlich da viel mehr auf, wenn wir selber in der Situation sind und betroffen davon sind, dass da systematisch halt was falsch läuft. Ich könnte ja zum Beispiel deutlich schwieriger sagen, im Speerwurf läuft das und das falsch, weil ich mich da natürlich viel weniger drin auskenne. So, deswegen sind oft diese Fälle, die jetzt in der Vergangenheit aufgetreten sind und ja auch gerade jetzt wieder auftreten, so, dass irgendwie Esther und ich involviert sind, auch persönlich. Und es dann natürlich relativ leicht ist für die Funktionäre zu versuchen, zu sagen, da will jemand seine Extrawurst haben. Und da müssen wir natürlich mit umgehen und eben auch gute Argumente liefern, dass es eben nicht so ist, sondern dass es uns darum geht, ne, dass eben am Ende das Beste für den Sport bei rauskommt. Und wir haben natürlich jetzt in den letzten Monaten wirklich Erfahrung gemacht, dass da teilweise Leute am Ruder sitzen, denen es um eigene Machtinteressen geht, ne? Wo der Sportler dann sag ich mal, eher Mittel zum Zweck ist, ne? Wo der Funktionär dann nicht für den Athleten da ist, sondern eher andersrum das Ganze funktioniert. Mhm. Und wenn man da wirklich mal den Mund aufmacht, dann hat man natürlich extrem viel Gegenwind, weil sich da dann natürlich Leute auf den Schlips getreten fühlen. Und dementsprechend hat das natürlich auch eine Komponente, die uns sehr viel Kraft irgendwie abverlangt, wo wir aber sagen, ne, dass wir diesen Kampf eben führen wollen, weil am Ende einfach dann viel schief läuft, ne, ohne, wir müssen jetzt nicht komplett ins Detail gehen, weil es relativ komplexe Sachverhalte sind, ne, mit Normen und mit Nominierungsrichtlinien. Da sind dann sehr viele Wenns und Abers mit drin. Aber um es mal runterzubrechen, hat der Verband die Absicht, alles unter einen Hut zu stecken. Wir haben mit der Leichtathletik eine sehr komplexe Sportart, ne, die aus verschiedenen Disziplinen besteht. Und es ist leider nicht so eindimensional. Ne? Der Marathon hat andere Anforderungen als der Speerwurf oder der Sprung. Und der Versuch von den Funktionären, man kann es ja irgendwie auch nachvollziehen, dass der da ist, ist alles einheitlich zu haben, damit keiner am Ende meckert oder es dann irgendwelche Präzedenzfälle gibt. Aber ich finde schon, wenn man da Funktionär ist, dann muss man sich schon irgendwie damit beschäftigen, dass jede Disziplin irgendwie auch anders ist und eben auf die Bedürfnisse eingehen. Und dadurch, dass dieser Wunsch so überhaupt nicht abzulesen ist bei diesen Funktionären, die gerade da am Ruder sitzen, haben wir eben für uns beschlossen, wir werden uns dafür einsetzen, auch wenn es unbequem ist, ne, und auch wenn wir teilweise auch unter der Gürtellinie da Gegenwind bekommen, weil es eben auch Teil unserer Aufgabe ist, wenn wir uns in dem System Sport bewegen, uns dafür einzusetzen, dass es am Ende ja bessere Bedingungen für alle gibt, so, ne, auch wenn es natürlich dann auch eine direkte Auswirkung auf unsere Situation hätte.
Total schwierige Position für euch. Also ich stelle es mir schwierig vor, dass du einerseits Teil des Systems bist und auch darauf angewiesen bist, da, ich sag mal, dass der Tropf, an dem man da hängt, auch bestehen bleibt und dass man nicht zu weit geht, ne? Also nicht sich irgendwie da sich selbst auf die Abschlussliste zu schreiben, weil man zu viel nach vorne prescht und gleichzeitig so diese Missstände zu erkennen. Und so, wenn ich so nur so ein bisschen zurückdenke in der Zeit im Triathlon, dann war das auch schwierig, wenn so auf Funktionärsebene dann du das Gefühl hast, du weißt jetzt überhaupt, ab einem gewissen Punkt, du weißt überhaupt nicht mehr, woran du bist, weil ständig was Neues erzählt wird. So, in der einen Kontext wird irgendwas so dargestellt und dann wird es ganz woanders wieder anders rausgezogen und anders erzählt. Und das ist so wie so eine Verwirrungstaktik, dass man sich selbst mal fragt, ja, wo wollte ich eigentlich nochmal hin? Also ja, man weiß das selber gar nicht mehr.
Tatsächlich nicht so. Also ich weiß sehr genau, wer wohin will. Ne? Und in dem Fall ist es halt eher so, ein lästiger Kritiker soll eben mundtot gemacht werden. Und dementsprechend es ist sehr anstrengend. Ich will das Thema gar nicht so weit ausbreiten, ne? weil das eben auch nur ein kleiner Teil von unserem Dasein ist. Ja. Aber weil du es gesagt hast, so, ne? Warum traut man sich das überhaupt? Es gibt wenig Athleten, die überhaupt sich in eine Position bringen, was sagen zu können, weil oft eben diese Abhängigkeit von Verbandsstrukturen so hoch ist, dass man eben tatsächlich an diesem Tropf hängt, den du geschildert hast. Und Esther und ich, wir haben uns eben von klein auf schon recht breit aufgestellt. So, das heißt, es tut einem schon sehr, sehr weh, ne, wenn der Verband dann diesen Tropf tatsächlich abschneidet, aber die Karriere würde weitergehen können. Mhm. Und das war tatsächlich eben auch wirklich erschreckend so, ne? Als das erste Mal dann wirklich eine größere Diskussion entbrannt ist, wie viele Athleten, aktive Athleten teilweise auch mir geschrieben haben, gesagt haben, ich bin froh, dass mal jemand was sagt. Ich könnte das nicht, weil wenn mir die Bundeswehr genommen wird, dann ist meine Karriere vorbei. Mhm, das ist, finde ich, schon auch sehr erschreckend, so, ne, weil dieses Klima der Angst, was da aufgebaut wird, ja, offensichtlich ist. Ne, und die Verantwortung liegt dann eben da beim Vorstand, ne? Wenn eben so ein System existiert, dann muss sich der Vorstand eben die Fragen gefallen lassen. Nur dadurch, dass ich jetzt eben auch mir die Zeit genommen habe, intern diese Sachen anzusprechen und damit immer auf Granit gebissen habe, bleibt mir gar keine andere Möglichkeit, als den Weg der Öffentlichkeit zu wählen, weil das eben auch der zweite Teil dieser Strategie ist. Ne? Einmal das Querulantentum und das zweite ist eben, der geht ja bei jeder Kleinigkeit in die Öffentlichkeit, aber die Öffentlichkeit ist ja nur das, was die Leute sehen, dass dahinter ein sehr, sehr langer Weg steckte, intern wirklich jeden Weg ausgeschöpft zu haben, der möglich ist, ne, und sich stundenlang Zeit in Calls genommen zu haben und abgekanzelt zu werden als, ne, oder auch im Calls Signale teilweise bekommen zu haben, die eigentlich konstruktiv waren, aber hinterher zu hören, da wurde sich überhaupt nicht mehr für eingesetzt, ne, das sehen die Leute natürlich nicht. Und das ist natürlich auch im Interesse des Verbandes, das möglichst klein zu halten, weil dann natürlich diese Argumentationsgrundlage des Querulantentums vielleicht gar nicht mehr so belastbar ist. Also es ist schon sehr, sehr anstrengend, aber dadurch auch, dass ich eine journalistische Ausbildung habe, habe ich da eben auch die Möglichkeit, rhetorisch mich gegen zu wehren. Ne? Und das machen wir natürlich und lass uns da eben auch nicht einschüchtern.
Ich würde das jetzt so machen, wie du es gesagt hast. Lass uns da nicht weiter drüber sprechen, weil das ist so ein Thema, da, ja, wenn man an so das Gute im Sport denkt, da merkt man relativ schnell, dass einem sich da so innerlich die Nackenhaare aufstellen, wenn man merkt, dass das System, was den Sport eigentlich befeuern sollte und die Sportlerinnen und Sportler fördern sollte und ermutigen sollte und auch, dass das ein System sein sollte, was ja dankbar dafür sein sollte, wenn es mündige Athleten gibt, die aufmerksam darauf machen, wo braucht es mehr Unterstützung, wo muss irgendwie, ich sag mal, so ein Paradigmenwechsel stattfinden oder, dass das System sich so um die Protagonisten dreht, also die Athletinnen und Athleten. Und wenn man halt dann hört, das ist halt nicht so, dann finde ich das immer ernüchternd. Von daher, lass uns halt das Thema einen Haken machen. Ich glaube, alle, die ein Interesse haben, das zu verfolgen, können das ja auch über alle möglichen öffentlichen Debatten dann tun oder werden dann mitbekommen, was dann so zu besprechen ist. Ja.
Und wer meine Erfahrung ist, dass tatsächlich der einzige Weg, da was zu bewegen, über öffentliche Debatten ist. Ne? Also dementsprechend ist auch jeder willkommen, der sich da dran beteiligt. Ne? Das ist mir wichtig. Es gibt ja einen Grund, warum ich teilweise dann den Weg über die Öffentlichkeit wähle, weil ich eben gelernt habe, dass der einzige Weg ist, dass darüber gesprochen wird.
Absolut. Und deswegen ist es auch wichtig, dass es den Weg da gibt. Und genau. Aber dann dazu, weil wir sind jetzt relativ lange in ein Gespräch reingestartet, dass ich ganz anders anfangen wollte ursprünglich. Ich hatte mir eine ganz andere Einstiegsfrage überlegt, fand das aber jetzt ganz spannend, so mal deinen Leistungssport-Background irgendwie kennenzulernen und wie du Leistungssport betrachtest. Aber meine ursprüngliche Einstiegsfrage wäre so gewesen, weil wir uns ja gar nicht kennen, also wir haben uns noch nie unterhalten oder sind uns noch nie begegnet, wie das ist, wenn du jemanden so zum ersten Mal triffst oder kennenlernst, ob es da was gibt, wenn du darüber nachdenkst, auf das du so speziell achtest bei jemandem. Wenn du jetzt jemanden neu kennenlernst, um rauszufinden, was ist das für einer oder ist man sich sympathisch oder so, legst du da auf irgendwas Wert?
Nicht direkt, ne? Es ist ja auch ein Eindruck, der ist ja dann nicht nur rein kommunikativ, sondern das ist ein Gesamtpaket, Körpersprache, alles drum und dran. Ich finde, es ist immer sehr spannend herauszufinden, was für Interessen Leute haben, ne? Also gerade auch, wofür sie sich interessieren. Und ja, ich glaube, dass man relativ schnell einfach merkt, ob man gut miteinander connectet oder eben nicht. Ne? Das ist ja beides völlig in Ordnung. Und ja, ich bin grundsätzlich versuche ich immer möglichst offen natürlich auf jeden zuzugehen. Und ich glaube, wenn man einfach dann in Gespräch kommt, dann hat man da relativ schnell ein Gefühl dafür, ne? wie jemand redet, sich ausdrückt oder auch fragt. Also ich finde es immer wichtig, wenn man jemanden Fremden kennenlernt, dass man eben nach Möglichkeit reduziert über sich selbst zu sprechen, sondern eben die Gegenfragen stellt. Ich glaube, das ist eine gute Herangehensweise an jeden Menschen, dass man selber sich auch immer hinterfragt, lass doch mal lieber die eine Gegenfrage mehr stellen, als das über mich wieder zu reden. Ne? Das, ich glaube, das ist tatsächlich so eine Sache, ne, wenn ich merke, da ist jemand, der monologisiert viel über sich selbst. Ne? Mache ich natürlich jetzt hier auch als Podcast-Gast gerade.
Das ist deine Rolle, ja.
Aber ich glaube, wenn du mit jemandem auf der Straße ins Gespräch kommst, finde ich das immer so ein erster Indikator, wie sympathisch mir jemand ist. Ne? Wenn jemand einfach so einen guten Mix hat, aus sich für das Gegenüber zu interessieren und gleichzeitig auch ein bisschen was über sich selbst preiszugeben. Das finde ich sehr angenehm.
Und gibt es was, so einen guten ersten Eindruck, den du hinterlassen möchtest bei einem ersten Kennenlernen bei jemandem?
Nee, ich finde, wenn man sich da überhaupt aktiv Gedanken zu macht, dass man dann sich eigentlich schon verstellt. So, ne? Also wenn ich jetzt irgendwo hingehe und sage, ah, ich bin jetzt hier und muss unbedingt einen guten ersten Eindruck hinterlassen, dann hat das immer schon so eine Komponente des Verstellens mit drin. Deswegen mache ich mir da über sowas gar keine Gedanken. Ich gehe einfach rein und dann ist man im Gespräch drin. Und deswegen würde ich auch jedem raten, das vielleicht nicht zu tun, außer es ist jetzt vielleicht ein Vorstellungsgespräch oder auch das passiert ja bei uns schon auch manchmal, ne? Dass man Keynotes hält oder Speaker ist oder so, ne, dass man da vielleicht dann einen lustigen Einstieg hat, der vielleicht einen guten Icebreaker abgibt. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es immer besser, wenn man einfach komplett unbedarft in so ein Gespräch reingeht, weil man dann eben auch ehrlich und authentisch ist.
Magst du so Situationen? Also wenn du irgendwie, sagen wir mal, bei einer Keynote ist ja der Rahmen, man ist eingeladen und man hat ein Thema und dann sitzen dann die Leute und hören einem zu. Das ist ja was anderes, als wenn du irgendwie auf eine Veranstaltung kommst und da kennt man niemanden. Man geht dann da so alleine hin oder ist dann so ein bisschen orientierungslos. Magst du sowas, also in so Situationen reingeworfen zu werden und dann rauszufinden, wie gehe ich jetzt damit richtig um?
Das kommt auf den Kontext an. Also wenn das eine Veranstaltung ist, wo ich grundsätzlich jetzt niemanden kenne, was aber im Kontext ist, wo ich mich wohlfühle, also zum Beispiel eine Veranstaltung mit Sportlern und allem, ne, dann würde es mir deutlich leichter fallen, als wenn es eine Veranstaltung ist, wo ich eher exotisch unterwegs bin. Ne? Also es kann ja mal sein, dass man dann in so einem Manager-Kontext reingeworfen wird. Ne? Also dass man dann der Sportler ist, der auf einmal dann auf einen Haufen Geschäftsleute trifft. Ne? Ich glaube, dass das teilweise dann schon schwieriger ist. Also ich bin grundsätzlich jetzt auch nicht der Typ, der extrem leicht auf Leute zugeht. Ne? Ich würde mich eher als zurückhaltend bezeichnen. Dementsprechend kostet mich das schon immer auch ein bisschen Überwindung. Und hängt immer sehr stark vom Kontext an. Also wenn ich jetzt im Rahmen von so einem Laufwettkampf bin und da auf Leute treffe, ist was völlig anderes, weil da bist du immer im Gespräch, da hast du immer irgendeinen gemeinsamen Nenner, aber bei Leuten, die ich jetzt überhaupt nicht kenne, kann es manchmal auch sein, dass man gar nicht diesen gemeinsamen Nenner hat und dann eher so einen holprigen Einstieg hat. Also kostet mich, wenn ich ehrlich bin, schon immer ein bisschen Überwindung, aber ist jetzt für mich auch kein Grund, solche Sachen zu meiden. Ne? Also, aber wenn du nach meiner ehrlichen Meinung fragst, dann ist es schon so, dass es immer angenehmer ist, wenn du mit Leuten unterwegs bist auf so einer Veranstaltung, ne, dass du vielleicht 2-3 Leute hast, die du kennst, ne, wo du dann immer im Zweifel, sag ich mal, dann gute Gesprächspartner hast und dann nicht irgendwie da so wie so ein freies Radikal da durch den Raum schwebst und nicht weiß wohin.
Ja, aber ist das dann, also bist du mehr so der Beobachter dann? Also wenn du jetzt sagst, ja, ist das jetzt, manchmal fällt dir das dann so ein bisschen schwer, auf andere zuzugehen. Ist es dann ja, so, du kommst in den Raum, du musst erstmal schauen, ein Gefühl dafür bekommen, wie ist hier die Stimmung, wie sind so die Leute? Und wenn jetzt ein großer Gruppentisch ist, bist du dann derjenige, der die Reden schwingt und der die Konversation am Laufen hält? Oder bist du dann derjenige, der da sitzt und einfach nur zuhört?
Nee, ich bin definitiv eher in der Beobachterrolle. Also ich bin jetzt einfach durch die Tätigkeit als Sportler und durch das, was wir uns da so ein bisschen aufgebaut haben, dass man eben auch öfter tatsächlich vor Leuten spricht, ne, bin ich natürlich öfter in der Situation, bin es auch gewohnt. Aber rein von meinem Naturell fühle ich mich deutlich wohler, wenn ich verfolgen kann und ich brauche auch nicht den Platz am Kopf des Tisches.
Spannend. Also ist das, also wie würdest du denn dein Naturell beschreiben?
Ja, auf jeden Fall eher defensiv und zurückhaltend. Aber also wenn du weißt, was du kannst, ne, dann hast du, glaube ich, schon eine Selbstsicherheit. Und ich sag mal, habe durch den Sport dann schon gelernt, relativ genau zu wissen, was ich investiert habe und was dann eben auch mein Stand ist, ne, also meine Fähigkeiten sind. Und ich glaube, dass man da immer besser mit ist, als wenn man tendenziell versucht, sich vielleicht zu profilieren mit etwas, was man vielleicht gar nicht auf der Habenseite hat. Ne, also ist ja sicherlich auch eine Fähigkeit, ne, wenn man, sag ich mal, wenig verkaufen kann, zu viel. Aber ich versuche immer eher, sag ich mal, mit Fakten, sag ich mal, oder mit Tatsachen dann zu glänzen. So war es eigentlich immer, aber das sind eigentlich so Sachen, über die mache ich mir relativ wenig Gedanken. Ich kann mich aber vor allem erinnern immer an die Schulzeit. Ne? Das war noch so eine Phase, wo man ja auch selber noch deutlich unsicherer war, als man es jetzt heute ist, als erwachsener Mann. Und da würde ich schon sagen, dass es mir immer schwer gefallen ist, in so einen Raum reinzugehen, wo ich niemanden kenne. Also das ist definitiv so.
Letztendlich bedeutet das ja so, dass es Momente gibt, in denen gehst du aus deiner Komfortzone raus. Ne? Also deine natürliche Komfortzone sieht anders aus und dann gibt es aber die Momente, wo du gezwungenermaßen da rauskommen musst. Und diese Komfortzone, die gibt es ja auch im Sport, die gibt es auch im Alltag und dann ist ja auch da immer wieder die Aufgabe, aus der Komfortzone rauszukommen, um weiterzukommen oder sich weiterentwickeln zu können.
Ja.
Warum ist das lohnenswert? Also warum ist es lohnenswert, deiner Meinung nach die eigene Komfortzone zu verlassen? Sei es jetzt in so diesen, ich sag mal, privaten Momenten, in Gruppen, aber auch dann in einem beruflichen Kontext, in einem sportlichen Kontext, wie auch immer.
Ich würde sagen, man kann sich ja selbst die Frage stellen, ob man sich eher als Verwalter sieht oder als Macher sieht. Und wenn du Verwalter bist, dann brauchst du nicht aus der Komfortzone rauszugehen, ne, weil dann kannst du das verwalten, was du schon hast. Das fühlt sich gut an, ist komfortabel. Aber wenn du, sag mal, auch expandieren, neue Sachen erschließen willst oder auch wachsen willst, ne, wachsen ist, glaube ich, das beste Wort in dem Zusammenhang, dann funktioniert das eben nicht, wenn man sie nicht verlässt. Weil wenn man immer das Gleiche macht, dann ändert sich nichts. Das habe ich natürlich im Sport so gelernt wie in wenigen anderen Lebensbereichen. Und ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe nie bereut, den nächsten Schritt gemacht zu haben. Und ich sag mal, wenn man selber die Frage stellt, würde ich gerne den nächsten Schritt machen, in welchem Bereich auch immer, und die mit Nein beantwortet, dann sollte man die Komfortzone nicht verlassen. Aber ich glaube, dass die meisten dann schon gerne den nächsten Schritt in ihrem persönlichen Bereich machen würden. Und dann bleibt einem eigentlich nicht mehr viel übrig, als das zu tun.
Ich habe nie bereut, den nächsten Schritt gemacht zu haben. Das finde ich ein schöner Satz. Also da steckt irgendwie viel drin und das kann man sich, glaube ich, auch selber so zum Motto machen. Ich habe immer so eine Frage, die ich versuche rauszufinden in dem Podcast. So, ich meine, du hast jetzt gerade schon ganz viel so über diese Parallele vom Sport zum Leben erzählt. Aber wenn du es so auf den Punkt bringen solltest, bei der Frage, was hast du aus dem Sport fürs Leben gelernt? Was ist die deutlichste Message?
Dass deutlich mehr geht, als man sich je vorstellen kann. Also das will ich schon ganz klar sagen. Als ich da angefangen habe, ne, wollte ich ja eigentlich besser im Fußball werden. Das war meine Motivation, mit dem Laufen anzufangen. So, und jetzt mittlerweile, ne, hat man ja deutlich mehr. Also man lebt von dem Sport, man hat sich im Grunde sehr viel aufgebaut damit. Es haben sich so viele neue Türen geöffnet dadurch. Also das lohnt sich schon, ne, dass man eine Sache mit Leidenschaft betreibt, weil man dann viel weiter kommt, als man sich das ursprünglich überhaupt vorstellen konnte. Und manchmal sind dann eben auch, sag mal, die 10-Jahres-Vision, ne, wenn ich jetzt 10 Jahre vorausblicke, hätte ich das jetzt vor 10 Jahren gedacht, dass ich jetzt da bin, wo ich bin, hätte ich nicht gedacht. Das heißt, manche Sachen kann man sich gar nicht vorstellen, die dann doch eintreten. Und das ist so ein bisschen so diese Herangehensweise, ne, es lohnt sich zu träumen, weil das tatsächlich auch in Erfüllung gehen kann, wenn man wirklich ehrlich zu sich selbst sagen kann, ich habe dafür auch komplett gearbeitet und gebrannt. Und dass man auf jeden Fall lieber im Bereich aktiv sein sollte, der einen erfüllt, als dass man irgendwas macht, was einem vom Außen aufgezwungen wird.
Am liebsten würde ich es jetzt dabei schon belassen, weil ich die Zeit auch jetzt nicht überstrapazieren möchte. Aber ich hätte noch eine abschließende Frage. Und zwar, was war für dich so im Laufe deiner Karriere der schönste oder bleibendste Moment, an den du dich noch oft erinnerst, der nicht mit einer Ziellinie zu tun hat?
Dass ich Esther kennengelernt habe. Also eine relativ einfache Antwort, ne? Sag mal, das ist natürlich auch durch den Sport passiert. Ne? Wir haben uns da im Trainingslager in den USA kennengelernt, auch wenn wir da jetzt irgendwie noch nicht zusammenkamen. Das hat dann noch ein bisschen gedauert. Aber ich sag mal, dass auch mein privates Glück aus dem Sport entsprungen ist, ne? Das ist natürlich dann das beste Szenario, was irgendwie geht.
Ja, das war tatsächlich eine sehr einfache Antwort. aber so einfach kann es ja manchmal sein. Absolut, ja. Absolut richtig. Vielen, vielen Dank für die Zeit, also dass du dir das heute Abend da reingesetzt hast, den Termin, um mal so ein bisschen zu erzählen. Hat mir Spaß gemacht, da dir meine Fragen stellen zu können.
Ja, mir auch. Danke.